Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emder Zeitung. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Emder Zeitung Podcasts an der Hafenkante. Wir sind ja in den letzten Wochen immer ein bisschen unterwegs gewesen. Wir waren bei Tanja Meyer, wir waren bei Herrn Krüthoff, wir waren bei Herrn Erdmuth in Hinte. Heute sind wir auch unterwegs. Und zwar muss man sagen, heute sind wir nun mal wirklich an der Hafenkante. Weil wenn ich aus diesem Gebäude, wo wir gerade sind, rausgehen würde, ich sag mal 50 Meter, würden wir ins Wasser fallen. Neben mir sitzt Matthias Overhaus. Ist das richtig? Sind wir so nah am Wasser?
Ja, wir sind so nah am Wasser. Hier bei uns gegenüber liegt ja das EFAG Terminal 2. Das heißt, ja, Sie sind, wenn Sie so wollen, mitten im Hafen.
Gut, wir sind mitten im Hafen. Da gehören wir hin mit unserem Podcast an der Hafenkante. Wie gesagt, neben mir sitzt Matthias Overhaus, 45 Jahre alt. Matthias Overhaus ist Chef der Emder Schiffsausrüstung GmbH und KKG?
Nicht ganz korrekt. Inzwischen eine AG, die Emder Schiffsausrüstungs AG. Und ja, ich bin einer von zwei Vorständen. Ich habe noch einen Kollegen. Und ja, wir führen das Unternehmen hier gemeinsam.
Ja, der Anlass, weshalb wir hier sind, ist die Emder Börse. Die war vor etwa zwei Wochen, wo Herr Overhaus ja, mit einer Rede aufgefallen ist, die man sonst nicht so hört. Und da wollen wir nochmal drauf eingehen. Einmal vorab, es geht um Frau Thunberg, um SUVs, um Technologie, um Wirtschaft. Und aber zu Anfang wollen wir klären, was machen Sie ja eigentlich? Also Sie rüsten Schiffe aus, das sagt der Name.
Wir rüsten auch Schiffe aus, das sagt der Name. Wie gesagt, das Unternehmen, wir bezeichnen uns intern immer gern als Emder Group, um damit auch ja, so ein bisschen herauszustellen, dass wir eben nicht nur Schiffsausrüstung machen, aber das ist korrekt, da kommen wir her. Das machen wir seit fast 100 Jahren. Wir rüsten Schiffe aus mit allem, was an Bord gebraucht wird. Wir sind inzwischen ja, ein Handels- und Dienstleistungsunternehmen, was international tätig ist, haben aber auch andere Geschäftsbereiche. Also wir sind auch technischer Händler. Wir machen Offshore-Catering zum Beispiel für die Offshore-Windenergie. Also ja, ein Handels- und Dienstleistungsunternehmen, kann man sagen.
Geben Sie doch mal so ein Beispiel so für uns Nicht-Seeleute. Was kommen da zum Beispiel für Anforderungen rein? Nehmen wir mal ein Schiff auf dem Weg nach Alaska, da fehlt ein Pfund Kaffee.
Das ja, gut, nicht, ne? Ja, das ist es auch. Nun ist Alaska natürlich schwierig, da müsste man mal gucken, welcher Hafen da dann in Frage kommt. Nein, aber es sind die Dinge des täglichen Lebens. Also es sind Lebensmittel natürlich, genauso wie auch Non-Food-Artikel oder halt Technik. Also alles, was an Bord gebraucht wird, das liefern wir. Und natürlich nicht nur in Emden, sondern wenn ein Schiff eine Anforderung hat und sagt, ich bin jetzt in zwei Tagen in Port of Spain, Karibik und das ist meine Anforderung, dann sorgen wir dafür, dass eben alles, was das Schiff bestellt hat, dann auch an Bord kommt.
Jetzt mal so für uns Nichthändler, wie machen Sie das? Also Port of Spain ist ja ein schönes Beispiel, ist ja einmal halb um die Welt.
Genau.
Da kommt dann eine riesige Anforderung, so eine Einkaufsliste des Kapitäns. Das geht los von Kaffee bis fünf Schrauben für die Nockenwelle und sowas. Also wie geht das rein? Logistisch.
Ja, es kommt drauf an. Also wenn das Häfen sind, die hier in unserem Bereich liegen, das ist die sogenannte ARA Range, also alles, was ich sag mal von den Niederlanden kommt, und dann bis in den Osten Deutschlands, also alles, was sozusagen hier die Küste abbildet, das würden wir mit eigener Logistik machen. Wenn es natürlich um Port of Spain, Karibik geht und wir dort einen Vorlauf von zwei Tagen haben, dann ist das natürlich schwierig, die Ware von hier dahin zu schicken. Würde auch keinen Sinn machen. Nein, man hat für solche Fälle dann ein weltweites Partnernetzwerk. Wir haben also über 300 Netzwerkpartner und Agenturen weltweit, die das dann für uns realisieren.
Aber die Bestellung kommt erstmal hier in Emden an der Nessalander Straße an?
Die Bestellung kommt hier an und für den Kunden sind wir auch der Ansprechpartner. Das heißt, alles, was dann quasi dahinter passiert, da hat der Kunde nichts mit zu tun.
Ja. Und die Häfen, die hier im Bereich sind, sagen Sie, die fahren Sie dann wahrscheinlich per LKW an?
Die fahren wir in der Regel per LKW an, ja.
Gibt es skurrile Sachen, die da bestellt werden von Schiffen? Irgendwas besonders Komisches?
Ich weiß nicht, ob Sie das besonders komisch finden, aber es kommt zum Beispiel es ist nicht unüblich, dass die zum Beispiel eine Karaoke-Maschine bestellen.
Eine Karaoke-Maschine?
Ja, das liegt eben oder hängt davon ab, wie sich die Crew zusammensetzt. Und das ist eben besonders bei philippinischer Crew beliebt. Und das kommt dann schon mal vor, dass die sowas bestellen, ja.
Dann gehen Sie ins Internet, bestellen eine Karaoke-Maschine, laden die auf den LKW.
Ja, genau, dafür haben wir einen Lieferanten und ja, entweder wird sie dann, kommt eben wieder darauf an, wo das Schiff ist, entweder wird sie von hier dann dahin gebracht oder wir machen das eben auch über einen Partner. Aber das ist jetzt, also für uns ist das nicht skurril, aber ich sag mal, für einen Außenstehenden klingt das vielleicht skurril.
Bisschen. Ja. Kommen wir mal langsam zur Emder Börse. Für alle, die diese Veranstaltung nicht kennen, eine kurze Erläuterung, also einmal im Jahr treffen sich die Unternehmensführer, die Unternehmensinhaber vom Mittelstand und auch großen Firmen bei einer der Firmen, die richtet diese Emder Börse aus.
Ja.
Der Abend besteht im Wesentlichen daraus, dass man sich trifft. Es gibt relativ kurze, nette Ansprachen. Der Oberbürgermeister sagt was, der jeweilige Unternehmenschef sagt was. Und dann geht es auch relativ schnell zum Buffet und zum Getränkestand. Das ist so der normale Rahmen, ne?
Ja, also vielleicht zur Idee der Emder Börse. Das geht ja zurück auf eine Idee von Dr. Klaas Brons, der auch Vorsitzender der Emder Kaufmannschaft ist, der ja gemeinsam mit der Stadt diese Veranstaltung etabliert hat. Die Idee war seinerzeit, und das ist sie auch bis heute, dass also dort Unternehmer, Unternehmerinnen und Unternehmer miteinander ins Gespräch kommen können. Also ich sag mal, vom großen Konzernunternehmen, das hier ansässig ist, bis hin zum kleinen Handwerksbetrieb. Und dass zum Beispiel ja auch einer, der sich jetzt gerade selbstständig gemacht hat und sagt, mir fehlt irgendwo der Zugang so zu den großen Unternehmen, der dort dann eben die Möglichkeit hat, seine Leistung, sein Unternehmen vorzustellen und eben auch mit den Leuten direkt in Kontakt treten kann. Das ist so die Idee der Emder Börse.
Ja, stimmt, da gibt es ja auch so Stände, wo kleinere Firmen so ihre Dienstleistungen ausstellen.
Genau.
Und dann können Sie zum Beispiel gucken, brauche ich gerade jemanden, der Drohne fliegen kann, und könnten dann schauen,
ja, genau so wer ist das macht. Und das mit den netten Reden, das ist in der Tat etwas, was wir uns, damit haben wir uns auch in der Kaufmannschaft beschäftigt. Wir haben mal analysiert, wie das so ankommt mit den Reden, und es war dann relativ schnell klar, dass die Reden zu lang waren, inhaltlich vielleicht, oder nicht inhaltsvoll genug, und man gesagt hat, wir müssen diesen Redenpart ein bisschen eingrenzen und haben dann gesagt, es reicht eigentlich eine kurze Ansprache des Oberbürgermeisters, dann eine kurze Vorstellung des Unternehmens und dann soll nach Möglichkeit jemand von der Kaufmannschaft noch 2-3 Worte sagen. Mhm. Und so ähnlich haben wir es hier auch gehandhabt. Nach der Ansprache von Herrn Bornemann haben wir gesagt, die Unternehmensvorstellung, das machen wir mal anhand eines kurzen Films, den wir als Einspieler gebracht haben, und dann habe ich quasi meine Rede habe ich dann für die Kaufmannschaft gehalten. Ja.
So, um das mal aus Redaktionssicht zu schildern, also bei der Emder Zeitung, wenn die Börse ansteht, da wissen wir genau, da können wir ein großes Bild einplanen für den nächsten Tag und dann machen wir eine kleine Solo-Bildzeile darunter. So heißt das bei uns, also nur so ganz wenige Zeilen, weil wir so die Erfahrung zeigt, dass inhaltlich nicht wirklich viel passiert. Es gibt nicht viele Nachrichten. Und jetzt kommen wir zu des Pudels Kern. Das war dieses Jahr gänzlich anders, weil die kurzen, knackigen Worte, die Sie jetzt gerade schon zitiert haben, waren in der Tat kurz und knackig. Man muss sich das so vorstellen, alle stehen mit dem Sekt in der Hand und warten, dass Herr Overhaus irgendwie ein paar nette Worte sagt über Emden. Wir sind die Tollsten und die Größten, hat er aber nicht. Sondern Sie haben in einem Satz was gesagt?
Ja, oder ich kann ja mal, also die Menschen hören ja in der Regel immer gern das, was sie hören wollen. Wir können ja vielleicht mal damit anfangen, was ich nicht gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass Klimaschutz kein wichtiges Thema ist. Im Gegenteil, ich habe, Sie waren ja dabei, ich habe, glaube ich, deutlich gemacht, dass das Thema Klimawandel und Klimaschutz eine zentrale Herausforderung ist für uns und auch für die folgenden Generationen. Ich habe aber dann die Frage gestellt, ob wir richtig damit umgehen, wenn man einfach mitbekommt, dass diese Diskussion zurzeit die politische Debatte komplett beherrscht. Es gibt ja eigentlich kein Thema mehr, was nicht irgendwo dann, unter der Klimadebatte untergeht. Und das habe ich einfach in Frage gestellt. Und wir waren ja in diesem Fall Gastgeber, wenn Sie so wollen. Das heißt, ich war hier zu Hause und ich pflege dann auch das zu sagen, was ich denke.
Wie man das so im eigenen Wohnzimmer macht.
Genau. Ja. Das habe ich getan. Und ich habe sehr, sehr viel Zuspruch auch im Nachgang erhalten. Also das ging los von E-Mails, die ich bekommen habe, bis hin zu WhatsApp-Nachrichten, oder auch mich haben auch Unternehmer angerufen, die sich für die Veranstaltung bedankt haben und gesagt haben, ja, also das war sehr mutig, das so deutlich auf den Punkt zu bringen. Dazu muss ich sagen, also ich weiß nicht, ob Mut dazu gehört, wenn man das sagt, was man denkt. Wie gesagt, das pflege ich so zu tun und insofern war das für mich einfach, einfach normal, das so zu tun.
Na gut, oftmals ist das ja so oder andersrum angefangen. Man wird ja eigentlich im Geschäftsleben darauf dann auch erzogen, dass man nicht immer das sagt, was man denkt, weil man oft auch andere Sachen denkt, als sie jetzt gerade opportun sind, sie zu sagen, weil man will Geschäftspartner jetzt auch nicht irgendwie vor den Kopf stoßen, deswegen ist man meist ein bisschen netter. Insofern glaube ich schon, dass das manchmal Mut dazu gehört, einfach zu sagen, was man denkt. Auch wenn man weiß, ja, da erwische ich jetzt nicht jeden mit, da stimmt jetzt nicht jeder zu. So war es ja auch bei dem Thema. Weil ja. ich glaube Greta Thunberg oder Thunberg, wie sie richtig ausgesprochen wird, die ist ja im Moment gerade so, wie sie sagen, das ist ja gerade so ein Hype. Also Greta Thunberg schlecht zu finden, ist ja nicht so angesagt. Ne? Obwohl inzwischen gibt es eine Gegenbewegung. Haben Sie das auch festgestellt?
Ja, es gibt eine Gegenbewegung. Auch dazu muss man sagen, also ich kann mich da nicht oder ich finde mich nicht wieder, dass ich sage, ich finde Greta Thunberg schlecht. Greta Thunberg interessiert mich eigentlich nicht, weil ich kenne sie nicht. Insofern kann ich mir auch kein Bild über sie erlauben. Ich glaube nur, dass wir über diese Klimadiskussion hinweg vielleicht den Blick auch für andere Dinge verlieren. Und ich habe ja deutlich darauf hingewiesen, dass ich mir auch Sorgen mache um die wirtschaftliche Entwicklung. Mhm. Und gerade heute ist ja das Herbstgutachten veröffentlicht worden. Dort geht man also noch von einem Wirtschaftswachstum von 0,5% aus. Das heißt, wir stehen am Rande der Rezession. Das heißt, jetzt ist letztlich wissenschaftlich das auch belegt, was ich bei der Börse gesagt habe. Und ich finde schon, dass eine Gesellschaft eine Diskussion darüber aushalten muss, wenn man sich auch grundsätzlich einig ist, dass Klimaschutz ein wichtiges Thema ist, dass man eine Diskussion darüber aushalten muss, ob man jetzt sagt, die Reaktion darauf ist eine, ich nenne das jetzt mal eine Deindustrialisierung, oder ob man sagt, da muss es auch andere Wege geben, damit umzugehen. Und das war das, was ich gesagt habe und was ich damit anstoßen wollte, ja.
Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie gesagt, also es bringt uns nichts, wenn Deutschland Moralweltmeister wird. Das klingt dann so nach dem Motto, wir sind hier moralisch sauber, weil wir alles, was CO2 ausstößt, abstellen oder neutralisieren. Aber daran geht die Wirtschaft zugrunde. Ist das so richtig interpretiert? Oder?
Ja, das ist richtig interpretiert. Ich glaube, dass wir eher Technologieführer werden müssen, indem wir Lösungen anbieten. Und ich habe ja auch darauf hingewiesen, dass es nicht sein kann, dass wir sagen, wir wollen aus der Kohle aussteigen und wir wollen auch keine Atomenergie mehr. Und auf der anderen Seite stellt man fest, dass die Ausbauziele in der Windenergie auf ein Minimum heruntergefahren worden sind. Also wenn man das dann will, dann brauchen wir jetzt ganz dringend wieder einen Ausbau, was die erneuerbaren Energien und insbesondere die Windkraft angeht.
Das ist doch eigentlich total verrückt. Das kam ja gerade auch raus, unter anderem mit der Nebenwirkung, dass in Bayern faktisch keine Windräder mehr gebaut werden können, weil die Abstandsmaßgaben da so groß sind, dass es eigentlich unmöglich geworden ist. Und das in diesen Zeiten, wo da eine Greta Thunberg durchs Land zieht und Klima predigt, gibt die Bundesregierung sowas raus. Und ich glaube, ich habe eine Statistik gelesen, dass im ganzen letzten Jahr oder in diesem Jahr nur 60 Windkraftanlagen in Deutschland genehmigt worden sind. Wenn es denn so viele waren, es kann sogar sein, dass ich mich mit der Zahl irre.
Ja, es ist auf jeden Fall so wenig wie, glaube ich, nie zuvor. Ja. Und das passt einfach nicht zusammen. Und so etwas muss man dann ansprechen dürfen. Also man kann aus meiner Sicht nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen das alles, aber wir tun dann, oder das, was wir tun, geht dann in die falsche Richtung. Und genauso habe ich ein Problem damit, wenn wir glauben, dass Politik immer nur über Verbote funktionieren kann. Man kann ja auch heute, und wenn das so ist, dass die Menschen, und das ist ja auch gut, sich mit diesem Thema Klimaschutz auseinandersetzen und sagen, das verstehen wir wollen da was tun, wir haben Angst vor der Zukunft. Man kann ja auch heute, ohne dass der Staat irgendwas regulieren muss, kann man ja Dinge tun. Ich bin in der Lage, heute einen CO2-Ausgleich vorzunehmen. Wenn ich nach Mallorca fliege, dann kann ich mich im Internet auf einer Seite einloggen, dann kostet das einmal 16 Euro, dann habe ich eine Ausgleichszahlung gemacht. Das kann ich heute machen. Ich kann das ist jetzt ein Beispiel von mir, ich rede ja nicht so gern über andere, ich habe zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ich bin, was den Strom angeht, übers Jahr gerechnet zu 70% autark. Das sind Dinge, die man machen kann. Man kann Hybridfahrzeug fahren. Ich habe ein Hybridfahrzeug gehabt, da gab es in Emden, ich glaube, gerade mal eine Ladesäule. Das sind alles Dinge, die kann man tun, ohne dass man jetzt darauf wartet, dass alles über Verbote reguliert werden muss.
Bei den Beispielen, die Sie da gerade so angeführt haben, da kam mir im Hinterkopf die Idee, Klimaschutz muss man sich offenbar auch leisten können. Ne? Es besteht nicht die Gefahr, dass der Teil der Bevölkerung, die halt nicht das Geld haben für Hybridfahrzeug, die nicht das Geld haben, so eine Photovoltaikanlage über Jahrzehnte vorzufinanzieren, will heißen, die Familie mit einfachem Einkommen, womöglich noch auf dem Land mit einem alten Auto, aber trotzdem Pendler, dass die völlig abgehängt werden, dass die quasi zum Boomern gemacht werden?
Das ist ja genau das Problem, Herr Bergmann. Ich glaube, dass, wenn das funktionieren soll, dann muss Klimaschutz sozialverträglich sein. Und ich sage mal so, jemand, der gut verdient, der wird sagen, also wenn jetzt der Ferienflug, nehmen wir mal Mallorca oder nach Antalya, ist ja egal. Also eine vierköpfige Familie, die soll jetzt für einen Flug 150 Euro mehr bezahlen. Da kann ich mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen Familie dann der Urlaub flach fällt, weil die sagen, das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Mhm. Während jemand anders sagt, ob das nun 150 Euro mehr kostet oder nicht, dann ist das eben so, deswegen fliege ich aber nicht weniger. Das ist genau das Problem. Ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn das sozialverträglich abläuft. Und das ist ja auch der Hinweis, den ich versucht habe zu geben, dass ich auch so ein bisschen vermisse, dass die Gewerkschaften langsam oder bei Kleinem einfach mal sich zu Wort melden und sagen, Leute, wir reden hier über viele Zehntausende von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie. Wenn ich an das denke, was bei der IAA dort passiert ist, da geht es ja gar nicht mehr. Also auf der IAA sind ja nun wirklich ganz, ganz viel innovative Fahrzeuge vorgestellt worden. Da war das Thema E-Mobilität ganz, ganz vorne. Trotzdem gibt es dort 20.000 oder ja über 20.000 Demonstranten, die plötzlich fordern, das Auto komplett abzuschaffen. Das sind alles Entwicklungen, die ich doch für sehr bedenklich halte. Mhm. Und da wünsche ich mir schon, dass die Volksparteien oder die sogenannten Volksparteien oder auch die Gewerkschaften sich einfach mal zu Wort melden und deutlich positionieren und sagen, es geht hier auch um Arbeitsplätze. Das fehlt mir so ein bisschen.
Ja, die Gewerkschaften sind in der Tat erstaunlich ruhig bei dem Thema, nicht? Obwohl sie ja nun wirklich auch gerade hier in Ostfriesland eine Macht darstellen.
Ja, eben. Und das ist, wie gesagt, das ist aus meiner Sicht eine Fehlentwicklung. Und es geht ja gar nicht um die Frage nochmal, ob wir Klimaschutz wollen oder nicht. Das ist uns, ich glaube, das ist jedem vernünftig denkenden Menschen klar, dass wir dort was tun müssen. Es geht eben nur wirklich um die Frage, wie. Und das war so der, oder das sollte der Tenor meiner Rede sein, ja.
Wir haben ja auch hier in Emden immer wieder freitags die Friday for Future-Demonstration von Schülern, die dafür die Schule schwänzen, was ja inzwischen gesellschaftlich akzeptiert ist. Die Diskussion darüber, ob das okay ist oder nicht, ist ja eigentlich vorbei. Es wird akzeptiert. Und da muss man sagen, Jugend muss, glaube ich, radikal sein, wenn sie etwas fordern. Ich glaube, wir waren früher mit 18, haben wir auch gesagt, wir wollen das genau so und wir wollen nicht grau, sondern wir wollen schwarz oder weiß. Aber was sagen Sie diesen Jugendlichen? Sie können denen doch nicht sagen, ja, man muss da abwägen. Die wollen ganz klar Klimaschutz. Springt die Jugend da zu kurz? Denkt sie zu kurz oder kann man ihnen das nachsehen, weil sie halt idealistisch denkt?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Also vielleicht ist erstmal positiv an der Bewegung zu sehen, dass es überhaupt eine solche Bewegung gibt. Und dass ja die sogenannte Generation Z, der man ja nachsagt, also mit denen ist nichts mehr los und die treten für nichts ein. Es ist ja erstmal gut, dass sie für etwas eintreten, dass sie ein Ziel haben. Ich nehme denen das auch ab, dass sie Angst haben vor dem, was da auf uns zukommt. Trotzdem ist für mich oder spielt für mich Glaubwürdigkeit da eine Rolle. Wir werden sicherlich, und das war, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da ist man dann gegen Atomkraftwerke oder gegen Castortransporte auf die Straße gegangen. Da war es sicherlich auch so. Da sind auch mal Leute mitgelaufen, die gesagt haben, das Thema interessiert mich nicht, Hauptsache ich habe schulfrei. Das werden wir hier auch haben. Aber ich nehme der Bewegung schon ab, dass dort der Kern der Menschen sich wirklich Sorgen machen. Man muss nur überlegen, dass die die Menschen, die da auf die Straße gehen, haben ja von unserer Wohlstandsgesellschaft profitiert. Die haben von der Bildung profitiert, die haben einen gewissen Lebensstand, einen gewissen Lebensstandard. Die Menschen wollen immer für relativ komplexe Sachverhalte einfache Antworten. Und manchmal gibt es keine einfachen Antworten. Das geht ja schon damit los, ich will mal nur zwei Themen nennen. Man muss sich mal damit beschäftigen und einfach mal gucken, die Kleidung, die ich trage, die Markenkleidung, die diese Menschen tragen, wo kommt die eigentlich her, wo wird die eigentlich hergestellt? Ist das eigentlich von der Klimabilanz her gut, was ich da mache? Mhm. Das ist so eine Frage. Hat für mich was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Wenn ich das wirklich will und wenn ich sage, ich will das Klima schützen, dann muss ich mein Konsumverhalten anpassen. Der zweite wichtige Punkt, den ich nennen will, ist, nehmen Sie mal die Nutzung des Internets, ne? Mobilfunk, Handy. Es ist völlig unbestritten, dass digitale Technologien wie das Internet mehr Emissionen verursachen als der gesamte globale Luftverkehr. Das bedeutet, oder Verzicht könnte ja auch bedeuten, dass die Friday for Future Bewegung sagt, wir machen jetzt einfach mal einen Freitag, verzichten wir mal aufs Handy. Weil wir einfach sagen, das ist einfach, ja, aber so funktioniert Verzicht. Ja. Ich kann auf der einen Seite ja nicht sagen, also die Menschen müssen weniger Fleisch essen und sollen nicht mehr in Urlaub fliegen und weniger Auto fahren. Ich glaube, dass das Thema Verzicht, dass ich dann wirklich auch verzichten will, das fehlt mir dann so ein bisschen. Und das ist eben das Thema Glaubwürdigkeit, was ich denen nicht gänzlich abspreche, aber wo ich sage, ich hoffe, dass man sich dann damit auch in der Konsequenz insgesamt mit auseinandergesetzt hat.
Bei dem ersten Thema, was Sie sagten, Kleidung, wenn ich jetzt uns beide so anschaue, ich sage das mal, weil Sie es ja nicht sehen können, liebe Zuhörer, also Herr Oberhaus im blauen Hemd und Jeans, ich auch in Jeans mit Turnschuhen, Sakko und Pullover. Ich glaube, keines unserer Kleidungsstücke wurde in Deutschland hergestellt, wenn ich das so richtig einschätze.
Das ist so, ja.
Ich glaube, gerade in Sachen Kleidung ist es fast unmöglich, wirklich klimaneutral sich da anzuziehen. Es sei denn, man nimmt Trigema aus Deutschland, diese Werbung mit dem Affen und dem Herrn, wie heißt der Herrn Grupp?
Ja, genau.
Aber es ist auch, glaube ich, der einzige Hersteller von Kleidung in Deutschland, ne?
Ja, es gibt sicherlich wenige. Ich will damit nur sagen, wie komplex dieses Thema ist. Und nochmal, der Einsatz dieser Menschen, die auch sagen, ich gehe für etwas auf die Straße, ich habe ein Ziel, das ist sicherlich richtig und auch lobenswert. Aber es ist vielleicht nicht so ganz einfach, wie es dann auf den ersten Blick aussieht.
Mhm. Ist dieser Gesellschaft die Fähigkeit zum Kompromiss abhanden gekommen?
Ja, das habe ich ja in meiner Rede auch angesprochen. Ich glaube, dass das ganz, ganz wesentlich ist. Also vielleicht ist uns die Fähigkeit noch nicht komplett abhanden gekommen, aber sie kommt uns langsam abhanden, weil wir nur noch schwarz-weiß denken. Das ist ja das, was ich versucht habe darzustellen, dass die Menschen nach einfachen Antworten suchen für komplexe Sachverhalte. Und manchmal ist die Antwort eben nicht schwarz oder weiß, sondern sie ist vielleicht irgendwo dazwischen. Und da glaube ich, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir wieder stärker kompromissfähig werden.
Hm. Haben Sie eine Idee, wie das kam? Oder war das bei den Menschen schon immer so, aber durch die sozialen Medien wurde das auch in die Öffentlichkeit befördert, diese Suche nach einfachen Antworten, und dann gibt's da irgendjemand, der auch eine einfache Antwort gibt. Bestes Beispiel: Flüchtlinge. Die Flüchtlinge sind, also zumindest im Osten von Deutschland, so ziemlich an allem schuld. Ist eine einfache Antwort auf die komplexe Frage, warum geht es den Ostdeutschen eigentlich immer noch nicht so gut, wie wir das eigentlich möchten? Und da gibt es wahrscheinlich viele Gründe, viele psychologische Gründe auch und vielleicht auch ein paar strukturelle. Aber die einfachste Antwort ist natürlich, weil die Flüchtlinge uns alles wegnehmen.
Ja, also nein, ich glaube, dass es grundsätzlich eine Sehnsucht gibt der Menschen nach einfachen Antworten. Das Gefährliche ist, dass es eben inzwischen Institutionen gibt, auch Parteien gibt, die eben diese einfachen Antworten liefern und damit Menschen abholen. Mhm. Und das ist gefährlich. Und ich sehe da gerade auf unser Land eine Entwicklung zukommen, die hoffentlich am Ende nicht darin mündet, dass wir auf der einen Seite die Populisten haben, die einfache Antworten geben, und auf der anderen Seite in Anführungsstrichen Ökofaschisten, die auch einfache Antworten geben. Mhm. Das tut uns politisch nicht gut, und das ist ja auch das Problem, was die Volksparteien haben. Mhm. Die Volksparteien haben ja in der Regel immer versucht, die Lager zusammenzubringen und einen Kompromiss zu finden. Und das kommt uns abhanden, und das ist eben auch in der in der politischen Konstellation spiegelt sich das wieder.
Wenn wir dann nochmal zu Greta Thunberg zurückkommen, okay, einerseits muss man wahrscheinlich wirklich sagen, 13-jähriges Mädchen hat es innerhalb von ein paar Wochen geschafft, die ganze Welt in diese Richtung, also gedanklich in diese Richtung zu bringen. Da muss man schon mal sagen, Hut ab, das hat sie gut gemacht. Andererseits gibt auch sie ja eigentlich einfache Antworten. Sie sagt ganz einfach, lass das alles sein. Aber da sind wir doch, das mag zwar ein ehrenwertes Ziel sein, was sie verfolgt, aber ich glaube, durch ihre Art macht es sie den Menschen auch schwierig, sie anzuerkennen, zumindest einen Teil der Menschen, nämlich die Menschen, die halt aus der Wirtschaft kommen und sagen, nee, so einfach ist es nicht.
Ja, also zu Greta als, wie gesagt, als Person, ich kann wenig dazu sagen, weil dazu müsste man sie kennen. Ich kann auch wenig dazu sagen, welche Lobby dahinter steckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles wirklich im Kopf eines 16-jährigen Mädchens entsteht. Es drängt sich schon der Eindruck auf, dass ja dort eine gewisse Lobby hinter ihr steht. Man merkt es auch an einigen ihrer Ausführungen. Sie hat ja, ich meine, das war im Frühjahr, hat sie ja richtigerweise gesagt, Atomkraft kann ja auch eine Lösung sein zu weniger CO2.
Hat sie das gesagt?
Ja, ich meine, dass sie das gesagt hat. Es gab einen Twitter-Beitrag, der dann, nachdem es dort dann einen Sturm der Entrüstung gab, wurde dieser Twitter-Beitrag dann geändert. Da sieht man eben, das ist auch so ein bisschen, ja, also die Fahne hängt dann mit dem Wind, so will ich das mal sagen. Also das ist für mich schwer greifbar und ich weiß auch nicht, ob, ja, ich sag mal, auf der einen Seite brennt der Amazonas, auf der anderen Seite ist dann die Berichterstattung wie Greta mit dem Segelboot nach New York. Ja, Sie wissen, was ich damit sagen will.
Eine Schlussfrage.
Ich kann nur hoffen, dass sie diesen Hype um ihre Person, dass das bei ihr nicht irgendwelche Narben hinterlässt, weil ich glaube, dass es gerade in dem Alter sehr, sehr schwierig ist, damit umzugehen. Und da sehe ich auch die Eltern irgendwo in der Verantwortung. Aber wie gesagt, das müssen andere bewerten. Ne? Das kann ich schlecht tun.
Ja, verrückterweise muss man ja sagen, dass Atomkraft eigentlich CO2-neutral ist. Ne? Das ist, da verbrennt nichts, da wird nichts in die Luft ausgestoßen, es geht keine Kohle unten rein. Gleichwohl will jeder, zumindest hier in Deutschland, oder wollen viele die Atomkraft abschalten, weil sie natürlich sehr viele Langzeitgefahren in sich trägt und natürlich auch die Gefahr birgt, dass spontan etwas passiert. Und wenn zum Beispiel unser nächstes Kernkraftwerk in Lingen, wenn da ein Super-GAU passiert, dann sind auch wir hier betroffen. Trotzdem ist diese Kernkraft eigentlich CO2-neutral.
Ja, und das ist eben der Krux bei dieser Geschichte. Da schließt sich der Kreis, das ist wieder das Thema mit den einfachen Antworten auf komplexe Sachverhalte. Man kann natürlich zu der Überzeugung kommen und sagen, also wenn wir jetzt die CO2-Ziele erreichen wollen, dann müssen wir wieder stärker auf Atomkraft setzen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist und das ist auch politisch gar nicht durchsetzbar. Aber wir müssen dann natürlich irgendeinen anderen Weg gehen. Und der Weg kann nicht sein, dass wir sagen, also wir wollen Atomkraft nicht und Windkraft wollen wir auch nicht. Und eigentlich wollen wir gar nichts, dann kommen wir nicht weiter. Also wenn man jetzt wirklich sagt, wir wollen aus der Atomkraft raus, wir wollen aus der Kohle aussteigen, ja, dann muss man, und da sehe ich im Moment nur die Windenergie, dann muss man massiv die Windenergie ausbauen.
Was auch schwer ist, weil wir ja keine Leitung ziehen dürfen von Norden nach Süden.
Ja, also aber das ist sicherlich richtig, aber dann muss man, und da sind wir wieder bei dem Thema Wirtschaft, das kann auch nur im Schulterschluss mit der Wirtschaft funktionieren, dann muss man zum Beispiel, und da bin ich jetzt bei Emden, mal überlegen, ob man die Energie, die wir hier über die Windkraft, auch über die Offshore-Windkraft reinbekommt, ob man die nicht hier vor Ort verwenden kann, indem man zum Beispiel sagt, man schafft hier eine klimaneutrale Automobilproduktion oder es gibt eine Batteriezellenfertigung, die dann aber natürlich damit auch die CO2-Bilanz stimmt, mit grünem Strom funktionieren muss. Das sind ja alles Themen, die man aufnehmen kann und aufnehmen muss. Aber das funktioniert eben nur im Schulterschluss mit der Wirtschaft.
Sie haben jetzt gerade so schön den Bogen wieder nach Emden bekommen. Ihre Rede bestand ja noch aus einem zweiten Teil. Sie haben die Zukunft Emden angesprochen. Das ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Emden, die grob gesprochen dafür sorgen soll, dass es der Wirtschaft, die hier ist, gut geht und die kommt, dass sie auch gerne kommt. Und sie haben gesagt, das muss wieder Chefsache werden. Der Oberbürgermeister hat darauf inzwischen reagiert in unserer Zeitung und hat gesagt, die Wirtschaftsförderung war immer Chefsache. Nach dem Motto, was fällt Ihnen eigentlich ein? Was sagen Sie denn dazu?
Ja, also der Oberbürgermeister hat am Rande des Schiffsmakleressens dazu nochmal Stellung genommen, nachdem der Schiffsmaklerverband sich in Form des Vorsitzenden nochmal hinter mich oder hinter meine Ausführungen gestellt hat. Also es geht nie um Personen. Es geht bei der Zukunft M nicht um die Person von Herrn Burek und es geht auch nicht, wenn ich darüber spreche, dass das Chefsache sein muss, um die Person von Herrn Bornemann. Ich glaube, und das ist die Überzeugung der Kaufmannschaft, es ist meine persönliche Überzeugung, aber es ist eben auch die Position der Emder Kaufmannschaft. Wir haben, ich meine, das war vor 5 Jahren bei der damaligen Emder Börse, habe ich schon mal das Grußwort für die Kaufmannschaft gesprochen und habe damals gesagt, dass wir es für einen Fehler halten, die Wirtschaftsförderung an eine städtische Gesellschaft auszugliedern. So, und das habe ich nochmal wiederholt. Das ist ja keine Entscheidung, die der Oberbürgermeister alleine getroffen hat. Da wird es ja eine Verwaltungsentscheidung oder sogar eine Ratsentscheidung zugegeben haben. Und es stellt sich oder zumindest aus unserer Sicht stellt sich es so dar, dass man jetzt auch sagen muss, man erkennt jetzt, dass das ein Fehler war. Weil natürlich hat es in Emden auch positive Entwicklungen gegeben. Und selbstverständlich, das ist doch klar, sitzt der Oberbürgermeister, wenn es um Neuansiedlungen geht, am Ende des Tages auch mit am Tisch. Aber es geht um aktive Wirtschaftsförderung. Es geht darum, dass jemand aktiv auf potenzielle Investoren zugeht. Und das ist aus unserer Sicht in der Vergangenheit zu wenig passiert und deswegen sagen wir, für uns müsste Wirtschaftsförderung wieder Chefsache werden.
Ist das ein Bauchgefühl, dass das zu wenig passiert ist oder gibt es da auch wirklich konkrete Beispiele, wo Sie sagen könnten, ja hier, der wollte, aber er hat hier angerufen und niemand hat ihm eine Fläche angeboten?
Ja, das ist ja im Nachhinein, schwer zu sagen. So nach dem Motto, also wenn jetzt jemand Wirtschaftsförderung betrieben hätte, was wäre dann passiert? Also wir glauben, dass es hier in Emden durchaus Potenzial gibt. Ich sag mal, Thema Risumer Nacken. Da ist wenig passiert oder gar nichts passiert. Ich glaube aber, dass die Frage anders gestellt werden muss. Wenn Sie sich mal in die Lage eines potenziellen Investors versetzen, ich nehme jetzt mal, es kommt einer, der sagt, ich möchte eine Industrieansiedlung im Hafen machen, dafür brauche ich eine Fläche.
Warten Sie mal, ich überlege mal nach einem Namen, ich sag mal Tesla.
Ja, zum Beispiel. Aber auch mal völlig unabhängig davon. Also wir haben jetzt die Brille des Investors auf und sagen, wir wollen nach Emden kommen. Wir brauchen eine Fläche im Hafen. Da stellt sich doch schon die Frage, wen sprechen Sie eigentlich an? Wen würden Sie ansprechen in Emden? So, das ist schon, also da würden mir ja gleich 3, 4, 5, 6 verschiedene Institutionen einfallen. Ich könnte die Stadt ansprechen, ich könnte die Zukunft ansprechen, ich könnte N-Ports ansprechen. Es gibt dann noch Seaports of Niedersachsen, es gibt die Hafenförderungsgesellschaft und. Also das ist völlig unklar, wer eigentlich anzusprechen ist. Und da fängt das Thema schon an, dass man vielleicht das Ganze mal kanalisieren muss und sagen muss, es muss doch ein Single Point of Contact, will ich das mal, jetzt habe ich was Englisches gesagt, ja. Also es muss doch einen Ansprechpartner für solche Vorhaben geben. Und das ist Aufgabe einer funktionierenden Wirtschaftsförderung zu sagen, das setzen wir hier auf, da kümmern wir uns drum. Also das ist Sache der Wirtschaftsförderung. Und die Wirtschaftsförderung muss dann die entsprechenden Stellen miteinander koordinieren. Oder ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Es kommt eine Investorengruppe aus China hierher, guckt sich im Hafen irgendwas an und ganz beiläufig bei einem Thema, wo man mit verschiedenen Vertretern aus dem Hafen zusammensitzt, sagt einer, ja, da nächste Woche kommt da ja so eine Delegation aus China, das wisst ihr ja sicher alle. Und bis auf den, der das gesagt hat, sagen alle anderen am Tisch, wer kommt, von wem ist denn die Einladung gekommen? Das zeigt doch, dass da irgendwas nicht rund läuft.
War das ein reales Beispiel?
Ja, das war ein reales Beispiel.
Kann man eigentlich gar nicht glauben, ne?
Doch, das ist aber so. Und das sind eben Dinge, wo wir, also an den Dingen mache ich fest, das ist dort, und so habe ich es ja auch gesagt, es gibt dort viel zu verbessern. Gleichwohl, und jetzt komme ich nochmal zur Zukunft Emden, wir sehen ja durchaus die positiven Dinge, die dort passieren, wenn ich an die Innovation Factory und so weiter denke. Und nochmal, das ist ja keine Kritik an der Person von Herrn Burek und auch nicht an der Person von Herrn Bornemann. Es geht hier um eine strukturelle Frage. Und da sind wir anderer Auffassung.
Gut, glaube, das ist deutlich geworden. Wir sind jetzt bei der Minute 34 und ich glaube, am Ende dieses Podcasts angelangt. Wir haben über die Zukunft M gesprochen, wir haben über Greta Thunberg gesprochen, über die Börse. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn das Thema diesmal wirtschaftlich und auch politisch geprägt war. Wir würden uns freuen, wenn Sie nächsten Freitag wieder dabei wären. Gegen 19 Uhr kommt der nächste Podcast an der Hafenkante. Wir wünschen Ihnen ein tolles Wochenende. Der Blick nach draußen, wie immer die kurze Wettervorhersage aus dem Bauch heraus. Der Blick nach draußen, ja, wechselhaft. Wir sollten uns warm anziehen. Der Herbst ist da. Herr Oberhaus, vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.
Und ich wünsche Ihnen weiterhin gute Geschäfte. Und Sie feiern dieses Jahr auch 100-jähriges Jubiläum Ihrer Firma. Einen Satz noch dazu.
Ja, 31.12.1919 sind wir gegründet worden. Das ist jetzt für die Feier, eignet sich das Datum natürlich nicht ganz so gut. Deswegen werden wir die Feierlichkeiten ins Frühjahr verlegen. Aber dann wird ordentlich gefeiert.
Ohne Feuerwerk dann?
Ja, vielleicht auch mit Feuerwerk. Schauen wir mal.
Gut, vielen Dank. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.